Ja, hallo miteinander und willkommen bei unseren Dialogen mit dem Unterbewusstsein, dem Podcast des Blackbox-Protokolls. Am Mikrofon für euch Thomas Heine und heute geht's ums Altern. Kommt ja niemand drum herum. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, fiel mir irgendwann bewusst auf, dass ich gerade mit meiner Frau alleine bin. Und damit wurde mir auch plötzlich klar, dass ich mich so langsam mit dem Gedanken anfreunden muss, ohne meine Kinder im Haus zu leben. Da habe ich mich auch gleich wieder ein Stückchen älter gefühlt. Wobei gefühltes Alter aus psychologischer Sicht ja genau das richtige Stichwort ist. Die meisten Menschen ab der Lebensmitte, also sagen wir mal ab 40 oder älter, fühlen sich insgesamt meist deutlich jünger. Von speziellen Situationen mal abgesehen, in denen man sein Alter einfach nicht leugnen kann. Also die meisten Menschen fühlen sich doch subjektiv jünger. Und das liegt natürlich unter anderem auch daran, dass man die vorangegangenen Generationen als Maßstab für das eigene Alter nimmt. Man vergleicht sich also selbst mit der Erinnerung an Eltern oder Großeltern, als die in diesem Alter waren. Aber als das so war, war man selbst eben auch entsprechend jünger und hielt seine Eltern eben im Vergleich zu sich selbst für steinalt. Wenn man dann aber selber dieses Alter erreicht hat, vergleicht man sein aktuelles Ich immer noch mit dem Altersbild, das man von seinen Eltern oder Großeltern im Kopf hat. Naja, und im Vergleich schneidet man dann in der Selbstwahrnehmung fast immer sehr gut ab. Die Bilder, die wir von einem bestimmten Alter in unseren Köpfen haben, sind also Stereotype, die wenig mit diesem Alter an sich zu tun haben, sondern mehr mit unseren Erinnerungen an frühere Generationen in diesem Alter. Und dazu kommt noch die Zeit, in der wir leben. Natürlich hatte die Nachkriegsgeneration tatsächlich eine kürzere Kindheit und Jugend. Natürlich konnten die es sich im Gegensatz zu den nachfolgenden Generationen nicht leisten, lange rumzueiern, bevor sie einen Beruf ergriffen, der irgendwie den Lebensunterhalt sicherte. Ja, und natürlich mussten sie dadurch auch früher gesetzter sein und dadurch in unserer rückblickenden Wahrnehmung wirken sie auch älter. Aber wie ist es denn nun mit dem Älterwerden tatsächlich? Dass wir körperlich langsam, aber sicher nicht mehr die Leistungsfähigkeit haben wie mit 20 oder 30, ist ja selbstverständlich. Auch wenn man natürlich am Tempo, mit dem man abbaut, durchaus etwas machen kann. Aber wie sieht es denn beispielsweise mit dem Denkvermögen aus? Naja, im Prinzip nimmt das schon ab. Allerdings nicht erst im hohen Alter, sondern bereits ab Ende 20. Das mag jetzt erschreckend für den einen oder die andere sein, aber jetzt kommt der Trost. Das heißt weder, dass man nichts Neues mehr lernen könnte, noch dass sich diese Abnahme des Denkvermögens nicht verlangsamen oder aufhalten ließe. Ganz spannend ist in diesem Zusammenhang ein Konzept, das bereits in den 1970er Jahren der britisch-amerikanische Persönlichkeitspsychologe Raymond Bernard Cattell entwickelt hat. Dieses Konzept hat in letzter Zeit mal wieder eine gewisse Renaissance, wenn man sich entsprechende Veröffentlichungen anschaut. Cattell hat eine Zwei-Komponenten-Theorie der Intelligenz entwickelt und die mit der Altersentwicklung in Zusammenhang gesetzt. Eine Komponente nannte er fluide Intelligenz, die andere kristalline. Fluide und kristalline Intelligenz. Ich finde diese beiden Bezeichnungen sehr bildhaft. Da hat man doch gleich eine Idee im Kopf, worum es geht. Die sogenannte fluide Intelligenz ist grundlegend und in weiten Teilen angeboren. Sie hat also eine starke genetische Komponente und sie arbeitet recht schnell und befähigt zu spontanem logischen Schlussfolgern und Problemlösen in Prozessen. Die kristallinen Anteile der Intelligenz, die sind nun eher erfahrungsorientiert. Sie hängen also mit erworbenem Wissen zusammen und sind deshalb eher inhalts- als prozessorientiert. Und dazu gehört zum Beispiel der Wortschatz, das Allgemeinwissen oder auch bestimmte rechnerische Fähigkeiten. Optimal wäre natürlich, wenn man mit seiner fluiden Intelligenz ein Problem schnell erfasst, um dann mit Hilfe des kristallinen Anteils auf entsprechende Lösungsstrategien der Erfahrung zurückzugreifen. Allerdings ist es jetzt wohl wenig überraschend, dass beide Anteile unterschiedliche Entwicklungszeiten haben. Die fluide Intelligenz ist ja, wie gesagt, stark genetisch bedingt. Und dementsprechend ist sie vergleichsweise früh ausgeprägt. Und sie erreicht ihren Höhepunkt im jungen Erwachsenenalter und dann nimmt sie wieder ab. Man kann sie zwar in jedem Alter trainieren, aber sie ist in jedem Fall bereits in einem Alter verfügbar, in dem die kristalline Intelligenz noch recht unausgereift ist. Die steigt nämlich das ganze Leben über weiter an, mit allen Erfahrungen, die wir machen, mit allem, was wir erleben und lernen. Erst bei Hochbetagten ist da wieder ein leichter Rückgang spürbar. Und darin steckt übrigens sowohl ein Problem unserer Zeit als auch eine Chance. Natürlich ist heute vieles so schnelllebig, dass scheinbar Menschen mit ausgeprägter, fluider Intelligenz, also zwangsläufig Jüngere, mehr gefragt sind. Und gleichzeitig wird aber dabei der Erfahrungsschatz der kristallinen Intelligenz oft vernachlässigt. Ja, wenn es um schnelle geistige Leistung geht, um fehlerfreie logische Prozesse, sind Jüngere sicher diejenigen, die das besser und schneller stemmen können. Gleichzeitig haben wir aber gerade bei der Altersstruktur in Deutschland eine riesige Gruppe von Menschen, deren Potenzial im kristallinen Bereich weitgehend brach liegt und kaum genutzt wird. Rund ein Viertel der Menschen hierzulande sind 65 Jahre oder älter. Und die haben sehr viel zu bieten und sind in bestimmten Bereichen auch einfach fitter als die Jüngeren. Einfach, weil sie im Laufe ihres Lebens einen Wissensschatz aufgebaut und aufgearbeitet haben, den Jüngere gar nicht besitzen können. Aber kommen wir doch noch einmal zu der Frage zurück, wie es sich denn mit der Entwicklung unseres Denkens und Fühlens im Alter verhält. Wobei Denken und Fühlen zwar einen Zusammenhang hat, aber natürlich nicht das Gleiche ist. Bleiben wir erstmal beim Denken. Unser Gehirn ist ja ein sehr wandelbares Organ. Auf schlau nennt man das Neuroplastizität. Dieser wunderbare Begriff bezeichnet die Anpassungsfähigkeit unseres Gehirns, zum Beispiel durch die Ausbildung neuer Nervenbahnen und Synapsen, durch das Abbauen ungenutzter Verknüpfungen oder durch die Verbesserung von bestehenden neuronalen Verbindungen. Langzeitpotenzierung nennt man das dann. Bestimmte Arbeitsprozesse in unserem Gehirn laufen dadurch schneller ab, je häufiger wir sie durchführen. Ein Trainingsprozess letztlich. Und diese Anpassungsfähigkeit unseres Gehirns, also seine Plastizität, die geht im Laufe des Älterwerdens einfach zurück. So etwa ab dem 50. Lebensjahr. Also ich persönlich stecke damit mitten im mentalen Verknöchern. Aber, und das ist jetzt der Trost, auch wenn die Plastizität abnimmt, geht sie doch nie in eine vollkommene Starre über. Es gibt Studien mit Hochbetagten, mit über 90-Jährigen, die zeigen, dass selbst in diesem Alter das Gehirn noch bezüglich seiner geistigen Leistungsfähigkeit trainierbar ist. Genauso wie es auch keine Altersgrenze für körperliche Leistungsfähigkeit gibt. Natürlich nimmt diese körperliche Trainierbarkeit mit dem Alter ab, aber grundsätzlich trainierbar ist man in jedem Alter. Nur eben immer auf einer anderen Stufe. Schauen wir doch mal auf die emotionale Entwicklung. In unseren Episoden 24 und 25, als es um Individualität ging, haben wir schon einmal über die Anlage-Umwelt-Thematik gesprochen. Was ist uns angeboren und was macht das Leben aus uns? Nature or Nurture nennt man das auf Englisch. Und die gleiche Frage stellt sich auch bezüglich des Wohlbefindens im Leben. Liegt es in den Genen, dass man im Alter dazu neigt, seinen Frieden mit sich und der Welt gemacht zu haben? Oder ist es die Umwelt, die uns entweder zu lieben, netten Omas und Opas macht oder zu alten Griesgramen und Misanthropen? Und natürlich ist es mal wieder beides. Sogar etwa zu gleichen Teilen mit individuellen Unterschieden. Feststellen kann man so etwas sehr gut mit Langzeitstudien an eineiigen Zwillingen. Die haben genetisch gesehen natürlich weitgehend eine identische Ausgangsbasis. Wenn sie alt sind, haben sie aber mitunter sehr unterschiedliche Leben geführt. Jedenfalls zeigen entsprechende Studien, dass wir zwar zu etwa 50% eine genetische Veranlagung in uns tragen, zum Guten wie zum Schlechten, aber die anderen 50%, die können wir selbst gestalten. Da haben wir also selbst in der Hand, ob wir uns möglicherweise einer Tendenz zum dauerhaften Frustschieben hingeben wollen oder ob wir unabhängig vom Alter positiv nach vorne sehen und aktiv werden. Die Deutsche Gesellschaft für Psychologie in Leipzig hat vor einiger Zeit Studien veröffentlicht, nach denen ein großer Teil der Senioren das hierzulande auch ganz gut hinbekommt. Viele Ältere sind offenbar mit ihrem Leben trotz mancher Einschränkungen, die irgendwann einfach dazukommen, ziemlich zufrieden. Der amerikanische Psychologe und Neurowissenschaftler Dilip Jesty von der San Diego School of Medicine der University of California, der ist seit Jahren im Bereich der Altersforschung aktiv. Und 2016 hat er im Journal of Clinical Psychiatry die Ergebnisse einer wirklich spannenden Studie veröffentlicht, die einen irgendwie scheinbar paradoxen Trend zum Gegenstand hat. nämlich einen Trend in Bezug auf Wohlbefinden und Alter. Jasty hat in seiner Untersuchung die Ergebnisse von über 1500 Probanden im Alter von 21 bis 100 Jahren ausgewertet. Und zu den untersuchten Teilaspekten gehörten unter anderem die körperliche Gesundheit, positive und negative Aspekte der geistigen Verfassung, aber auch ein Intelligenztest. Spannend war jedenfalls, dass Jasty und sein Team etwas nicht bestätigen konnten, was als Annahme weit verbreitet ist, dass sich nämlich die mentale Verfassung zu den mittleren Lebensjahren, also so 45 bis 55 etwa, kontinuierlich verbessern würde, um dann wieder abzunehmen. Jasty hat vielmehr festgestellt, dass die höchsten Werte für gefühlten Stress und Depressionssymptome und Ängste bei Menschen zwischen 20 und 30 Jahren zu finden waren. Mit einer im Längsschnitt steigenden Tendenz, also Zukunftsängste beispielsweise bei 20- bis 30-Jährigen sind heute verbreiteter als vor 20 Jahren. Und seinen Ergebnissen nach nimmt das mentale und emotionale Wohlbefinden insgesamt gesehen auch nicht irgendwann wieder ab, nachdem in mittleren Jahren ein Höchstwert erreicht wurde, sondern steigt recht kontinuierlich an, auch bis ins höhere Alter. Über die Gründe dafür kann man natürlich nur spekulieren. Vielleicht nehmen ältere Menschen bestimmte Dinge einfach nicht mehr so wichtig. Oder sie können aufgrund ihrer größeren Lebenserfahrung potenzielle Stressfaktoren einfach vermeiden oder haben in sozialen Entscheidungsfindungsprozessen mehr Routine. All das könnte man unter Altersweisheit zusammenfassen, die hilft, das Leben einfach nicht so schwer zu nehmen. Sicher, es gibt natürlich auch Altersdepressionen und Probleme, die mitunter aus Einsamkeit resultieren, aber im Durchschnitt kommen viele Menschen jenseits der 65 offenbar geistig und emotional ziemlich gut mit ihrem Alter klar. Davon, was die Gesellschaft in diesen Menschen für ein Potenzial an Wissen, Erfahrung und kristalliner Intelligenz hat, mal ganz zu schweigen. Ja, damit war's das auch schon wieder für heute. Ich hoffe, du konntest wieder etwas zum Nachdenken mitnehmen und gerne nehmen auch wir wieder einige Sternchen oder Bemerkungen als Bewertung von dir, wenn es dir gefallen hat. Oder auch eine Empfehlung an andere. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Episode wieder oder, was noch besser wäre, wir sehen uns auf einem unserer Seminare zum Thema Menschenlesen, der Macht der Sprache oder Selbsthypnose. Damit verabschieden sich Rainer Mees, Alexander Schelle und ich. Am Mikrofon war heute Thomas Heine. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.